ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Kapitel. Und du wolltest was erzählen über eine deiner frühesten Erinnerungen. Und du denkst dran, dass du einen einleitenden Satz wieder machst dazu, dass du damit beginnst. Und dass du dir jetzt gut am Anfang schon gut überlegst, wie fängst du an und wie könnte das Ende des Kapitels sich anhören.
Ich möchte euch gern was von meiner frühesten Erinnerung erzählen.
Nennen wir sie Rosalie. Obwohl die Projektteilnehmerin des Familienhörbuchs eigentlich anders heißt, ihren Namen aber vor allem wegen ihrer Kinder nicht im Radio nennen möchte. Rosalie liegt von Kissen gestützt auf einem Sofa und spricht in ein Mikrofon hinein, während sie wie nebenbei ihr rechtes Bein massiert. Es tut wieder weh heute, schränkt sie ein in ihren Bewegungen, in ihrem Alltag, so wie die bleierne Müdigkeit, wie ihre Sorgen, ihre Traurigkeit. Die Audiobiografin Claudia Ball lässt ihre Gesprächsteilnehmerin Zeit, unterstützt sie darin, sich gedanklich und emotional auf ihre Familie, auf ihre Kinder einzulassen, zu spüren, was sie ihnen sagen, hinterlassen möchte, wenn sie, die Mutter, nicht mehr da ist. In Wirklichkeit sind es ihre beiden Kinder, zu denen Rosalie spricht, nicht das Mikro, das vor ihrer Nase baumelt. Es ist ihre kleine Tochter, 10, und ihr Sohn, knapp 17 Jahre alt, die gerade in der Schule sind und vielleicht Jahre später der Stimme ihrer Mutter im Familienhörbuch lauschen werden. Die Tonaufnahmen bleiben, die im Auftrag der gemeinnützigen GmbH Familienhörbuch für lebensverkürzend erkrankte Eltern minderjähriger Kinder erstellt werden. Diese bedrohliche Diagnose hat das Leben der vierköpfigen Familie Rosalies im Oktober letzten Jahres wortwörtlich über Nacht verändert.
Also losgegangen ist es am 15. Oktober letztes Jahr. Und es war halt tatsächlich so, dass das über Nacht kam. Also am Tag vorher war nichts. Ich habe Wochen, Monate vorher nichts gemerkt, Jahre vorher nichts gemerkt. Also es war wirklich in dieser Nacht. Und ich hab halt gespürt, dass das Auge mir plötzlich wehtan hat. Also es hat gebrannt, es hat einfach wehtan, es war einfach komisch. Und ich habe mir zuerst noch nichts dabei gedacht, weil ich mir halt gedacht habe, ich habe mir irgendeinen Fussel reingerieben, dass das irgendwie brennt oder Wimper oder so. Und als ich dann in der Früh zu aufgewacht bin, war das schlimmer. Also es hat jede Bewegung vom Auge wehtan. Es war so, wie wenn Schmirgelpapier über das Auge drüber reibt. Es war, egal ob ich rauf, runter geschaut habe, es hat einfach wehtan. Und es war halt auch so, dass ich immer mehr verschwommen gesehen habe. Ich habe auch so Doppelbilder gesehen. Es war einfach auch so, dass die Farben nicht mehr so ganz klar waren. Ich habe wie so Punkte gesehen. Also das wurde im Laufe des Tages immer schlimmer. Und ich bin dann auch in die KVB-Bereitschaftspraxis gefahren und die haben mich dann weitergeschickt zum Augenarzt und der hat mich ins Krankenhaus geschickt.
Eine Odyssee beginnt. Von Untersuchung zu Untersuchung, von Arztpraxis zum Krankenhausaufenthalt, von Krankheitsschub zu neuen Behandlungen. Rosalies Schmerzen weiten sich aus im Körper. Sie kann teils nicht mehr aufstehen, ist müde, wird schwächer, kann sich kaum noch um die Kinder kümmern, nicht mehr arbeiten. Dann der Verdacht auf multiple Sklerose, bevor schließlich eine andere, schwerwiegende Diagnose feststeht, NMOSD, Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung, auch Dewig-Syndrom genannt, eine seltene, erst wenig erforschte und daher nicht gut behandelbare Krankheit, erfuhr Rosalie.
Dieses NMOSD ist ja so, dass eigentlich in 5 Jahren, sagt man ja, das sind ja diese goldenen 5 Jahre, wo jetzt dann kommen, kann man im Rollstuhl sitzen oder blind sein oder beides oder halt schon verstorben sein. Aber das ist halt einfach eine Prognose. Man weiß ja nie, es kann früher passieren, es kann länger sein, es kann 7 Jahre dauern, es kann 8 Jahre dauern, man weiß es halt nicht.
Die Ungewissheit und Angst machten es der Familie vor allem am Anfang noch schwerer, den Alltag zu bewältigen, Zuversicht zu bewahren, sagt die 43-jährige Rosalie.
Also es war, also für meinen Mann war es echt schlimm, weil der halt einfach verunsichert war. Der wusste halt einfach auch nicht, was ist das jetzt. Und mir ging es ja genauso. Ich habe ja genauso Angst gehabt, weil ich mir wirklich gedacht habe, was ist das jetzt? Also was macht das jetzt mit mir? Und das ist halt auch, das haben halt unsere Kinder natürlich auch gespürt. Also auch meine kleine Tochter eben, weil die eh sehr sensibel ist. Also die kriegt ganz viel sowas mit und das belastet die auch ganz viel. Und wir haben als Familie schon versucht, irgendwie zusammenzuhalten, weil meine Mama, die wohnt mit uns mit dem Haus, die hat uns auch ganz viel unterstützt. Und es war halt dann wieder so, dass ich mir gedacht habe, okay, was ist das jetzt? Wie geht das jetzt weiter?
Wie geht es weiter? Wie lange bleibt die Familie zusammen? Wie viel Zeit können Mutter und Kinder noch miteinander verbringen? In welchen Lebensphasen kann sie ihnen noch Ratgeberin und Ansprechpartnerin sein? Das sind drängende Fragen, die lebensverkürzend erkrankte Eltern beschäftigen und belasten. Einen kleinen Hoffnungsschimmer schenkte Rosalie in dieser Situation ihre älteste Freundin, als sie ihr von dem Sozialunternehmen Familienhörbuch erzählte.
Also wir haben jetzt echt festgestellt, dass in 2 Jahren wir uns schon seit 30 Jahren kennen. Und es ist halt einfach so, dass sie halt einfach auch mit mir mitgelitten hat und halt gemerkt hat, wie schlecht es mir geht. Und sie hat das irgendwie per Zufall irgendwie, glaube ich, im Internet gesehen oder gefunden und hat das halt durchgelesen und fand das halt richtig toll. Und sie hat auch zuerst, bevor sie zu mir was gesagt hat, erst einmal gefragt, ob ich da überhaupt in Frage kommen würde, weil sie wollte mich natürlich auch nicht enttäuschen.
Wenn erkrankte Menschen in das Projekt Familienhörbuch aufgenommen werden, verbringen sie in der Regel 3 Tage mit den Audiobiografinnen und Biografen. Meistens finden die Meetings daheim bei den sogenannten Projektteilnehmerinnen und Teilnehmern statt, zum Teil auch auf der Palliativstation im Krankenhaus oder im Hospiz. Claudia Ball, die Rosalies Hörbuch aufzeichnet, hat ein kleines Ferienhaus für die Sitzungen organisiert. Die grüne Umgebung in Seenähe mit alten Bäumen und Vogelgezwitscher scheint ein guter Ort für die stille, reflektierende Erinnerungsarbeit zu sein, wirkt entspannend und entschleunigend. Claudia Ball kocht Tee, serviert Kekse und Konfekt, schaltet das Mikrofon immer wieder mal aus, bespricht mit Rosalie mögliche Themen, stimmt sie behutsam auf die nächste Folge ein. Die ehemalige Kamerafrau hat eine zertifizierte Ausbildung an der Akademie für Palliativmedizin absolviert und inzwischen mehrere Familienhörbücher im Auftrag der gemeinnützigen GmbH erstellt. Als Ehefrau und Mutter ist die 55-Jährige seit 15 Jahren für das Personalwesen in ihrem Familienunternehmen verantwortlich. Parallel widmen sie sich aus Überzeugung und Begeisterung der autobiografischen Tätigkeit beim Familienhörbuch, für die sie ihre Medienerfahrung natürlich prädestiniert.
Ich interessiere mich für das Leben von den Menschen, mit denen ich da arbeite. Auch deshalb, weil ich das so wertvoll finde, diese Arbeit und das, was daraus entsteht. Und dieses Zukunftsgeschenk für die Kinder. Ich habe selber 4 Kinder und eine ganz besonders schöne Aufgabe ist für mich immer wieder, wenn ich die fertig geschnittenen Hörbücher anhören kann, die der Sounddesigner ja fertig schneidet mit Geräuschen, mit Musik. Und es ist so eine Freude, diese fertigen Familienhörbücher zu hören. Und es ist so berührend. Und ich höre das auch, wenn ich die 3 Tage da verbracht habe mit den Menschen, mit denen ich das aufgenommen habe. Ich höre es nochmal ganz neu und ganz, ganz anders. Es ist ein richtiges kleines Kunstwerk dann auch entstanden.
Wichtig ist es, Claudia Ball, dass beide Seiten es später beim Anhören ähnlich positiv empfinden, Freude und Unterstützung spüren. Denn manchmal können die erkrankten Eltern das kleine Kunstwerk zunächst noch zusammen mit ihren Kindern anhören, wenn es ihr Gesundheitszustand erlaubt. Später bleiben die Erinnerungen beim Anhören der Familienhörbücher umso lebendiger. so achtet die Audiobiografin darauf, bei den Aufnahmen ebenso den erzählenden Elternteil wie die Kinder im Blick zu behalten.
Das ist nicht immer leicht, es gelingt hier wirklich gut, es ist großartig und sensationell, wie schön sie das für die Kinder erzählt, für ihre Kinder. Und es ist immer wieder so, dass es tatsächlich der Blick zurück auf das Leben, auf das bisher gelebte Leben ist und natürlich die Erfahrungen, die da entstanden sind bei den Projektteilnehmerinnen, die sind es einfach wert, an die Kinder weitergegeben zu werden. Und auch wenn wir jetzt wie hier in dem Fall schon, wenn es schon ein gemeinsames Leben von 16 Jahren und von 10 Jahren gibt, von Mutter und Sohn und Mutter und Tochter, ist es doch so, dass es in 10 Jahren Fragen geben wird vom Sohn: Mama, wie war das bei dir? Ja, wenn er vielleicht selber Vater wird, wie war die Geburt, die du erlebt hast, ja, und von der Tochter genauso. Und dann ist es einfach schön, wenn solche Geschichten erzählt worden sind, wenn die Mama nicht mehr da ist.
Individuelle Geschichten über die Kindheit und Jugend, wie sich die Eltern kennenlernten, wie sie ihre Hochzeit feierten, wie verliefen die Geburten der Kinder, die gemeinsame Familienzeit, als die Söhne und Töchter noch Babys oder klein waren. Auch Persönliches kommt zur Sprache, die Stärken, Begabungen, Wünsche und Träume, die Schwächen der Befragten, Anekdoten, Lieblingsbücher, einschneidende Begebenheiten, Lustiges und Trauriges. Claudia Ball, jahrelang Kamerafrau und Dokumentarfilmerin, blickt auch hier behutsam hinter die Kulissen, animiert ihre Projektteilnehmer, prägende individuelle Momente, Erfahrungen und Entwicklungen, vielleicht auch Enttäuschungen oder Erschütterungen zu erzählen. Wenn sie zu schwer für Kinderohren sind, werden solche Passagen an Verwandte oder befreundete Erwachsene übergeben, die sie für die Kinder aufbewahren, bis diese erwachsen sind. Claudia Ball versucht, schwierige Kapitel mit leichteren, heiteren zu mischen. Ihre ruhige, freundliche Art trägt sicher mit dazu bei, dass die Menschen Vertrauen fassen, sich öffnen, weil sie ihr Verständnis und Wohlwollen spüren.
Wir als Audiobiografen, wir helfen unseren Projektteilnehmenden, indem wir quasi für sie da sind wie die Fremde im Zug. Wenn man mehrere Stunden miteinander im Zug verbringt, dann kann es auch sein, dass man da mal ein Vertrauen entwickelt und dass man aber auch weiß, wir gehen dann wieder getrennte Wege. Das ist nicht meine Nachbarin, sondern das ist eine Fremde und der kann ich einfach meine Geschichte erzählen und der kann ich mich vielleicht auch mal noch mehr öffnen, als ich das vielleicht bei der Nachbarin oder bei einer guten Bekannten könnte. Und so sehe ich auch meine Rolle, ja.
Es ist eine Rolle, die Mitgefühl und gleichzeitig Distanz erfordert. Manchmal gilt es, die erzählenden Menschen zu beruhigen, ihnen die Scheu vor dem Mikrofon zu nehmen, einfach da zu sein, wenn sie weinen oder Schmerzen haben. Denn die emotionale Situation, in der die Projektteilnehmer sich befinden, kostet Kraft. Einerseits ist es tröstlich zu wissen, dass ihre Worte bleiben, wenn sie nicht mehr die Möglichkeit haben, mit ihren Liebsten zu sprechen. Andererseits kommen Gefühle und Erinnerungen hoch, manchmal vergangene Freude, manchmal auch Trauer und Bedauern, mit denen sie zurechtkommen müssen, bevor sie wieder mit ruhiger Stimme ins Mikrofon sprechen. In solchen Momenten scheint Claudia Ball wie ein Anker zu sein, der Rosalie hilft, mit dem Ansturm der Gefühle zurechtzukommen, ihre Gedanken zu ordnen.
Auf jeden Fall. Wenn man einfach jemand hat, der zuhört. Das hilft so viel. Und dass das ja für meine Kinder ist, also einfach so als Erinnerung. Klar, es ist am Anfang schwierig, wenn man echt so da sitzt und sie denkt, jetzt hat man so ein Mikrofon vor dem Gesicht und man weiß eigentlich gar nicht, was man erzählen soll. Und man hat so ein bisschen die Angst, weil man so denkt, mir fällt da, glaube ich, überhaupt gar nichts ein oder so. Aber es kommt. Also es kommt wirklich. Und sie hilft ja auch und gibt Tipps und sagt, man kann über das sprechen oder über das. Und das hilft wirklich gut. Dass ihm dann doch noch mal was einfällt oder das doch noch mal anders zum Beispiel sagt oder so.
Was ist das Wichtigste, das Rosalie ihren Kindern im Familienhörbuch mitteilen oder vermitteln möchte, frage ich die 43-jährige Mutter.
Ja, einfach, dass sie durch das, dass sie sich das anhören können. Erstens einmal das, dass sie einfach immer Trost haben. Also wenn sie sich einfach allein fühlen, dass sie getröstet werden. Und halt einfach das, dass sie so ein bisschen hören, wie einfach unser Leben war miteinander. Also was wir einfach miteinander gemacht haben, was uns ausgemacht hat, was auch mich zum Beispiel ausgemacht hat als ihre Mama, dass sie zum Beispiel vielleicht an sich selber auch mal merken, ich zeige jetzt die und die Verhaltensweise denen ihrem Kind zum Beispiel gegenüber, die haben ja vielleicht selber auch mal Kinder, und dass sie denken, meine Mama war ja auch so oder meine Mama hat das ja auch so gemacht. Und ich finde es halt einfach so toll, weil irgendwann ist man nicht mehr da und ich denke mir so oft, man kann sich irgendwann Bilder, klar hat man, aber man kann sich irgendwann an die Stimme nicht mehr erinnern. Also dass ich das jetzt eigentlich so meine Kinder erzähle, wie wenn halt meine Kinder das erzählen würden.
Ihren Kindern erzählt Rosalie auch eine ihrer frühesten Erinnerungen, zu der Claudia Ball sie animiert hat. Es ist eine Geschichte zum Schmunzeln, die wahrscheinlich auch Rosalies Kinder amüsieren wird, denn sie sagt viel über ihre Mama aus.
Wir waren ja in Ahlingen auf dem Bauernhof und die Oma hat immer vom Küchenfenster rausgeschaut und hat immer uns Kinder so im Blick gehabt. Und das, was ich eben nur weiß, ist, ich hatte so ein kleines Pferdchen, so aus Plastik. Und das war einfach mein absolutes Lieblingsspielzeug draußen. Und es war einfach auch so, dass ich nicht so besonders viel Angst gehabt habe. Ich war halt einfach sehr unerschrocken, habe viel ausprobiert und viel gemacht. Und somit war es halt auch so, dass eure Mama sich auf dieses Pferdchen draufgesetzt hat, Füße hoch und den Berg runtergeschossen ist. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Oma ist halt fast das Herz stehen geblieben und hat dann geschimpft natürlich und hat dann gesagt, du darfst doch da nicht runterfahren und das ist dafür zu gefährlich und man darf da vorwärts nicht runterfahren. Und ich habe es halt dann so gemacht, dass ich dann rückwärts runtergefahren bin. Das ist Gott sei Dank mir eigentlich nichts passiert. Aber das war halt so von meiner Mama auch ein bisschen ein Schock, weil sie halt gewusst hat, dass ich schon ein bisschen so ein kleiner Kamikaze bin.
Solche Geschichten heitern die ganze Atmosphäre auf, werden vielleicht irgendwann von Rosalies Kindern als eine Art Familienüberlieferung weitererzählt werden. Manchmal bringen die Eltern auch kleine Aufnahmen ihrer Kinder mit, Lieder, die sie etwa zu Weihnachten gesungen haben, oder kurze Gespräche, die sie bewusst im Hinblick auf das Familienhörbuch aufgenommen haben. Alles ist erlaubt, was die Eltern charakterisiert, was ihnen wichtig ist, was sie ihren Kindern hinterlassen möchten, auch ihre Lieblingsmusik oder die ihrer Kinder. Am zweiten Aufnahmetag schickt Rosalies kleine Tochter ein Audio an ihre Mama, das Rosalie ganz besonders freut und vielleicht mit ins Familienhörbuch einfließt.
Das war ein ganz toller Moment einfach, weil die das einfach so schön gesagt hat, also so richtig so, wie sie das halt empfindet und dass sie mich halt einfach liebt und dass ich einfach eine ganz tolle Mama bin und dass sie mich halt nicht vergisst und so. Also es war echt richtig, richtig schön, richtig berührend auch.